Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lese die Fortsetzung des Osterberichtes aus dem Johannesevangelium, Johannes 20, Vers 11 bis 18. Maria blieb draußen vor dem Grab stehen und weinte. Mit Tränen in den Augen beugte sie sich vor und schaute in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel. Sie trugen leuchtend weiße Gewänder und saßen dort, wo der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Einer saß am Kopfende, der andere am Fußende. Die Engel fragten Maria: Frau, warum weinst du? Maria antwortete: Sie haben meinen Herrn fortgebracht und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nach diesen Worten drehte sie sich um und sah Jesus da stehen. Sie wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus fragte sie: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Maria dachte, er ist der Gärtner. Darum sagte sie zu ihm: Herr, wenn du ihn fortgeschafft hast, dann sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich will ihn zurückholen. Jesus sagte zu ihr: Maria. Sie wandte sich ihm zu und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabuni, das heißt Lehrer. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater hinaufgestiegen, aber geh zu meinen Brüdern und richte ihnen von mir aus: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria aus Magdala ging zu den Jüngern, sie verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie erzählte, was er zu ihr gesagt hatte. Wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne stille halten. Lass uns so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, seit ich diesen Bildwitz vor einigen Jahren im Internet gefunden habe, finde ich ihn einfach klasse. Jesus, der zu dem Engel im Grab sagt: Also ich bitte dich, bitte, es ist eine ernste Sache, ja, wickel meine Leinentücher auf und nichts mit Versteckspiel, ne, wenn Maria kommt, und auch nicht Buh rufen. Denn das ist ja wirklich nicht nur zum Schmunzeln, sondern trifft die Sache auf den Kopf. Das ist wirklich ernst. Das hätte Maria auch nicht verkraftet, so einen kleinen Osterscherz in der Frühe. Wir müssen uns mal in ihre Lage versetzen. Maria war völlig fertig, am Ende, verzweifelt, hilflos und kraftlos. Ihr Herz war voll Trauer, ihre Augen voller Tränen. Alles, was ihr Leben bisher gehalten und getragen hatte, war weg, beziehungsweise der eine, der ihrem Leben Sinn und Perspektive gegeben hatte, war weg. Wir wissen von dieser Frau mit dem Namen Maria nicht viel. Nur, dass sie aus dem kleinen Ort Magdala am Westufer des Sees Genezareth stammte, weshalb man sie zur Unterscheidung von anderen Frauen mit dem damaligen häufigen Namen Maria eben Maria aus Magdala nannte. Sie gehörte zu den Frauen, die Jesus bis zuletzt die Treue gehalten haben und die zusammen mit seiner Mutter auch noch bei seiner Kreuzigung in seiner Nähe blieben, wie wir im vorigen Kapitel in Johannes 19, Vers 25 lesen. Welche Hoffnung mag sie auf Jesus gesetzt haben? Wie groß die Erwartungen, dass mit ihm Gottes Reich des Friedens und der Gerechtigkeit in Israel anbricht? Und jetzt ist da kein Jubel mehr über das Heil, das Jesus in ihr Leben gebracht hat. Nichts mehr an Freude über den Anbruch des Reiches Gottes. Nur noch Trauer und Tränen, dunkle Gedanken, Fragen, Einsamkeit, Sinnlosigkeit, Mutlosigkeit, keine Hoffnung oder Perspektive, ob und wie es weitergehen kann. Nur noch ein großes schwarzes Loch. Als der Sabbat vorüber ist, hält es Maria nicht mehr in der Stadt aus. Sie will zum Grab Jesu gehen, um dort vielleicht durch das Erinnern ein wenig Trost zu bekommen. Und Johannes schreibt zu Beginn seines Osterberichtes, wir haben es vorhin gehört, am ersten Wochentag nach dem Sabbat ging Maria aus Magdala zum Grab. Es war früh am Morgen und noch dunkel. Da sah sie, dass der Stein vor der Grabkammer entfernt worden war. Aus diesem Vers, liebe Schwestern und Brüder, hören wir zwei Dinge. Erstens, Ostern beginnt nicht mit einem hellen Lichtschein, sondern Ostern beginnt bereits im Dunkeln, da, wo es noch finster ist. Es war nicht nur äußerlich dunkel, auch in Maria war es finster. Und zweitens, die Trauer und Verzweiflung der Maria wird noch vergrößert. Sie fällt sozusagen innerlich ins Bodenlose, denn jetzt ist auch noch das bisschen Trost eines Grabes ihr genommen. Kein Ort der Erinnerung mehr. Und vielleicht können die Frauen, die Mütter, die ihre Männer oder Söhne im Zweiten Weltkrieg verloren haben und nie die Möglichkeit hatten, an einem Grab zu trauern, den tiefen Schmerz verstehen, der Maria innerlich fast zerrissen hat. Jetzt war ihr überhaupt nichts mehr geblieben, außer grenzenloser Traurigkeit und abgrundtiefer Verzweiflung. In den letzten Jahren habe ich gelernt, bei den Auferstehungsberichten genau hinzusehen, denn aus der Art, wie Jesus darin mit seinen Leuten umgegangen ist, können wir lernen, wie er auch mit uns umgeht und wie wir auch mit anderen umgehen können. Wie verhält sich Jesus jetzt in diesem Bericht? Was tut er? Wie und wodurch, auf welchem Weg hilft er Maria heraus aus ihrer Traurigkeit und Verzweiflung? Denn am Ende des Berichtes ist Maria völlig verändert und verhilft sogar noch anderen, die traurig sind, zur Osterfreude. Was hat Jesus getan? Wie ist er mit Maria und ihrer Verzweiflung umgegangen? Zunächst einmal tritt Jesus selbst gar nicht in Erscheinung. Er überrumpelt Maria nicht mit seiner Gegenwart. Zunächst einmal sind es zwei Engel, Boten Gottes, in denen er Maria begegnet. Frau, warum weinst du? Fragen die beiden, als Maria sich in die Grabkammer hineinbeucht. Engel sind oft in der Bibel Verkündigungsengel. Hier sind es Seelsorgeengel. Sie stellen die richtige Frage und schweigen dann. Und Maria bekommt die Gelegenheit, ihren Kummer loszuwerden, ihn auszusprechen. Sie haben meinen Herrn fortgebracht und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Wie gut, dass es solche Seelsorgeengel gibt, auch heute. Schwestern und Brüder, die einfach zuhören und mich nicht sofort mit Antworten und gut gemeinten Ratschlägen zutexten. Wir brauchen Seelsorgeengel und wir können selbst Seelsorgeengel für andere sein, damit Menschen ihre innere Not auspacken und aussprechen können. Maria begegnen solche Seelsorgeengel und indem sie ihrem bedrückten Herzen Luft macht, da steht auch schon Jesus, der Auferstandene, hinter ihr, ist in ihrer Nähe, auch wenn sie ihn zunächst für den Gärtner hält. Wenn sich jetzt jemand wundert, warum Maria Jesus nicht sofort erkennt, der kennt das Leben schlecht. Nicht nur Liebe macht angeblich blind, viel stärker ist das der Fall bei Trauer und innerer Not. Die macht auch blind. Die Dunkelheit in unserem Innern ist dann so stark, dass wir das Licht, das uns den Ausweg zeigen will, gar nicht wahrnehmen. Tränen verschleiern den Blick im wahrsten Sinn des Wortes. Und was macht Jesus jetzt? Jesus sagt nicht, hey Maria, freu dich doch, ich bin auferstanden. Du brauchst nicht weinen, wisch dir die dummen Tränen aus dem Gesicht. Lach mal wieder, das Leben geht weiter, alles wird sich finden. Hätte das was gebracht, wenn Jesus sich so Maria offenbart hätte, sie sozusagen überrollt hätte? Wäre sie all ihren Kummer, ihre Tränen, ihre Zweifel losgeworden? Ich denke nicht. Jesus handelt anders. Frau, warum weinst du? Fragt er sie erneut und schließt eine weitere Frage an, die zum Kern ihrer inneren Not führt. Wen suchst du? Als wenn er es nicht wüsste. Aber der Schmerz, der Kummer bei Maria sitzt so tief, dass Jesus ihr noch einmal die Möglichkeit eröffnet, all das rauszulassen, was sie bedrückt und ihr Leben dunkel macht. Er möchte Maria echten Trost geben, der auch ihre tiefen Schichten erreicht und nicht über ihre Not oberflächlich weggeht. Frau, warum weinst du? Mann, warum weinst du? So fragt Jesus immer wieder, auch heute. Fragt er dich und fragt er mich. Und bei ihm können wir all unseren Kummer, unsere Sorgen, Ängste, Zweifel und alles, was uns beschwert, aussprechen und loswerden. Jesus, das lesen wir hier, ist der Seelsorger seiner Jünger. Und das haben am selben Tag noch die Emmaus-Jünger erfahren. Das haben Marias, Thomas, Petrus und die anderen erfahren. Und wenn wir uns die Auferstehungsgeschichten näher ansehen, stellen wir fest, das sind fast alles Seelsorgegeschichten. Der Auferstandene nimmt die Not und die Tränen seiner Leute wahr und ernst und hilft ihnen aus ihrer inneren Dunkelheit heraus. Und nachdem Maria ihr Leid geklagt hat, dass sie ihren Herrn verloren hat und jetzt völlig verzweifelt und ohne Mut und Hoffnung ist, da gibt ihr Jesus keinen gut gemeinten seelsorgerlichen Rat, wie sie die Krise meistern kann. Kein Tipp, kein Hinweis auf irgendetwas, sondern nur eins. Er spricht sie mit ihrem Namen an. Jesus sagt zu ihr, lesen wir, Maria. Und im griechischen Urtext finden wir, dass Jesus sogar die hebräische Koseform von Maria benutzt, Miriam. Man spürt dem Text ab, wie behutsam, ja fast zärtlich Jesus mit der weinenden, verzweifelten Maria umgeht. So voll Sorge und Mitgefühl ist Jesus, wenn seine Leute traurig sind. Jesus spricht Maria mit ihrem Namen an. Und diese persönliche Zuwendung, das ist der Wendepunkt in dieser Geschichte. Da erkennt Maria Jesus und antwortet, Rabuni, mein Meister. Der Schleier der Tränen zerreißt, in ihre Dunkelheit scheint das Licht des Auferstandenen. Er ruft sie mit ihrem Namen und das macht sie froh. Das gibt ihr eine neue Perspektive, neue Zuversicht und Hoffnung und wischt ihre Tränen ab, weil sie weiß, ja, er ist da. Er kennt mich. Er sorgt sich um mich. Er lässt mich in meinem Kummer nicht allein. Er öffnet mir den Blick für seine Gegenwart. Die Wende bei Maria begann mit dem Wahrnehmen und Ernstnehmen ihrer Situation mit dieser Frage, Frau, warum weinst du? Und die Wende bricht da voll durch, als Jesus sie mit ihrem Namen anspricht, Miriam. Das passiert Ostern. Und da wird es für Maria frohe Ostern. Mich erinnert das an das, was Jesus selbst einmal in Johannes 10 gesagt hat. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und an diesen Vers aus Jesaja 43, fürchte dich nicht. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Jesus erweist sich als der gute Hirte, der die Seinen mit Namen kennt und ruft. Nun denkt vielleicht jemand, ja, das möchte ich eigentlich auch mal so klar hören, wie Jesus mich anspricht mit meinem Namen. Aber das habe ich ja noch nicht. Irrtum. Bei deiner Taufe. Da wurde nicht gesagt, du Kind, ich taufe dich, sondern da wurde ganz konkret dein Name genannt. Okay, du kannst dich vielleicht nicht dran erinnern, weil du noch zu klein warst, aber es gibt eine Taufurkunde, deine Taufurkunde. Da ist es verbrieft und versiegelt, es wurde dein Name genannt. Auch bei deiner Taufe wurde dein Name in Verbindung mit dem dreieinigen Gott genannt. Du warst gemeint und niemand sonst bei deiner Taufe. Und Gott hat auch zu dir gesagt, du bist mein. Ich möchte dich zu den Meinen zählen. Für Martin Luther war das eine große Hilfe in Anfechtungen und Nöten zu wissen, dass er getauft worden war. auch als kleines Kind. Weil er dadurch wusste, Gott kennt auch meinen Namen. Er hat auch mich gerufen. Niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Das ist Ostern. Zu wissen, der lebendige Gott kennt mich, meinen Namen. Er weiß um mich, er ist da, Jesus lebt. Er hat den Tod besiegt und deshalb kann keine Macht der Welt mich von ihm trennen, egal ob ich ihn jetzt sehe, höre, spüre oder fühle. Und in dem Moment, wo Jesus Maria mit ihrem Namen ruft, geht für sie die Ostersonne auf. Die Nebelschleier ihrer Trauer und Verzweiflung zerreißen. Sie erkennt, dass es Jesus ist, der sie so liebevoll anspricht. Und Jesus befähigt Maria durch diese Begegnung, wieder einen Weg unter die Füße zu nehmen. Ihr Kummer, ihre Trauer, ihre Verzweiflung hatten sie gelähmt. Jetzt kann sie neue Wege gehen, wieder Schritte wagen und Maria wird zur ersten Osterzeugin. Nicht nur, weil sie das leere Grab gesehen hat, sondern weil sie Jesus begegnet ist, der sie behutsam und schrittweise die Dunkelheit ihrer Seele erhellt hat, sie herausgeholt hat aus Niedergeschlagenheit und Hoffnungslosigkeit. Maria war Jesus wichtig, so wie ihm jede und jeder von uns wichtig ist, wenn wir gefangen sind in trüben Gedanken, in Trauer, in Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. Wir müssen uns das quasi auf der Zunge zergehen lassen. Das Erste, was Jesus nach seiner Auferstehung tut, ist nicht eine glanzvolle Offenbarung seines Sieges über den Tod vor der Welt, zum Beispiel vor der Menge auf dem Tempelplatz oder anderswo, sondern die erste Tat nach seiner Auferstehung ist die Tröstung einer weinenden Frau. Und dann hat er sich um zwei Jünger gekümmert. Zwei, die noch nicht mal zu den Zwölfen gehörten. Er ist ihnen nachgegangen, mitgegangen auf ihrem Weg von Jerusalem nach Emmaus und hat auch sie durch behutsame Seelsorge verändert. Und dann war der Thomas, für den Jesus noch einmal extra zurückkehrte in den Jüngerkreis, weil Thomas bei dem ersten Erscheinen Jesu nicht da war. Jesus hat bewusst darauf verzichtet, eine öffentlichkeitswirksame Demonstration seiner Macht zu geben. Zum Beispiel eine flammende Rede auf dem Tempelplatz zu halten und den Pharisäern und Schriftgelehrten, unter anderem Pilatus und Herodes, vor Augen zu halten, wie schändlich doch das gewesen ist, was sie getan haben. Jesus tut Gutes und spricht nicht darüber. Warum? Weil ihm der Einzelne, die Einzelne wichtig ist. Ich finde, der Zeichner dieser Karikatur hat das richtig erfasst. Was so witzig klingt, ist letztlich Fürsorge für Maria. Jesus will sie nicht erschrecken, überrumpeln, sondern sie aus den dunkelsten Stunden ihres Lebens behutsam ins Licht des Ostermorgens bringen. Und was für Maria gilt, das gilt auch für uns. Ostern beginnt zwar im Dunkeln, aber Ostern endet nicht im Dunkeln. Durch die Begegnung mit dem Auferstandenen, durch seine Zuwendung, kann sich unser Leben verändern. Wie Maria, die gefangen war in Schmerz, Traurigkeit und Verzweiflung, müssen wir nicht im Dunkel unseres Lebens bleiben, sondern können frohe Ostern erleben und dürfen auch anderen frohe Ostern und nicht nur gesegnete Ostern wünschen. Denn bei wem die Freudenbotschaft von der Auferstehung wirklich angekommen ist, der und die kann auch von ganzem Herzen anderen ausdrücklich frohe Ostern wünschen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.